Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde. Das bedeutet, Gäste sind im Studio und ich begrüße ganz herzlich Tommy Schmidt hier vom Schetthallen-Orga-Team für das Schetthallen-Sommerfest am kommenden Wochenende. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön auch, dass ich da sein kann.
Die Schetthalle ist immer noch im Exil, sozusagen auf dem Schlachthofgelände, aber nicht in der eigentlichen Halle, sondern neue Räumlichkeiten seit letztem Jahr. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was ist das denn genau dann auf dem Gelände? Was sind das für Räume bei euch?
Also das ist das alte Schlachthofareal. Das ist quasi der Innenhof hinter dem Schlachthausclub. Und das ist jetzt so eine Übergangslösung, wie lange das weitergeht oder ob es auch da bleiben kann langfristig. Das ist alles, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein super schöner Ort, der eigentlich die alte Schetthalle, die natürlich größer war, jetzt ist die Mensa drin, räumlich von den Ausmaßen nicht ganz ebenbürtig ist, aber trotzdem ist es ein total schöner Ort, also schön in Anführungszeichen. Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man die Räume bespielen kann. Auch der Außenbereich, der Vorhof ist super gemütlich. Und ja, da kann einfach vieles gemacht werden. Dadurch, dass es viele oder mehrere kleine Räume sind, ist vielleicht mittlerweile die Konzeption etwas anders, wie damals vor Corona oder vor die Mensa in die große Schetthalle einzog. Weil da war es ja wirklich ein großer Raum, was auch nicht immer ganz einfach war zu bespielen.
Was würdest du sagen, wenn du sagst, schön in Anführungszeichen, was sind die Qualitäten dieser Architektur?
Ja, das sind diese alten Backsteingebäude und es sieht halt alles so ein bisschen verbastelt aus und hat einfach, das hat einfach einen schönen Charakter und da passt Subkultur eigentlich hervorragend rein und ja, an manchen Stellen halt ein bisschen verratzt. Manches sieht sehr improvisiert aus, aber das ist auch der Charme, der da versprüht wird.
Mit was vom Konzept seid ihr jetzt rangegangen, das Sommerfest auch zu konzipieren?
Also das ist ja mittlerweile das dritte Sommerfest. Das erste war noch in der alten Schetthalle. Das war vor Corona. Und das ist jetzt das zweite in den neuen Räumlichkeiten. Das letztjährige war ja direkt nach Corona und war ja ganz unerwartet ein Riesenerfolg. Die Leute waren einfach heiß, dass was passiert. Und dieses Jahr ist das Konzept ähnlich wie letztes Jahr. Freitag, Samstag gibt es Programm ab 15 Uhr nachmittags und voraussichtlich bis 11 oder 12 Uhr nachts. Und die Idee ist so, dass bei gutem Wetter tagsüber bis ca. 20 Uhr die DJs draußen auflegen an beiden Tagen. Es gibt einen Kunsthandwerkermarkt und es gibt Ausstellungen, die dann in den anderen Räumen drinnen stattfinden, also nicht in dem großen Raum, wo dann die Konzerte aufgeführt werden. Also die Konzerte, die sind dann ab ca. 8:30 drinnen und wie gesagt, die DJs legen im Vorhof auf. Und ja, es soll einfach ein diverses Programm geboten werden, sowohl was die Musik angeht, als auch was die Kunst angeht. Es werden drei Künstler ausstellen. Es gibt einen Kunsthandwerkermarkt, der auch von Kune, dem Online-Netzwerk aus Tübingen, organisiert wird. Und ja, was gibt es noch zu berichten? Es wird Essen und Getränke natürlich geben. Und ja, da kann ich auch gerne mehr zu den einzelnen Sachen erzählen.
Dann gehen wir gleich nochmal ins Detail rein. Wie bist du jetzt in das Orga-Team reingerutscht?
Das war eigentlich so, dass Freunde von mir da schon drin waren, aktiv waren. Und am Anfang lief es noch etwas zäh mit Bands, weil viele Tübinger Bands nicht konnten, im Urlaub waren, woanders Auftritte hatten. Und dann habe ich das so am Rande mitbekommen und dann habe ich mich da ja so aus freien Stücken und Interesse eingebracht, indem ich, also es war relativ schnell klar, dass ich dort auch wieder selber als DJ auflegen werde, wie auch schon die letzten Male. Und da ich ja auch so ein bisschen Bands kenne, da ein bisschen vernetzt bin, habe ich gedacht, ja, da kann ich mich gern einbringen und auch versuchen, irgendwie was an den Start zu kriegen. Und das hat dann auch relativ schnell funktioniert mit der Band Zweilaster aus Stuttgart. Die habe ich beim About Pop Festival in Stuttgart im Witzemann angesprochen, ob die an einem der beiden Tage was schon Gigs haben. Dann hatten die den Freitag noch frei und waren eigentlich dann relativ schnell interessiert. Und ja, das war auch die erste Band, die zugesagt hat. Und so bin ich da in dieses Organisationsteam reingerutscht.
Also gar nicht eine fernmündliche Anfrage, eine E-Mail, sondern direkt auf dem Konzert verhaftet fast schon.
Ja, kann man so sagen. Es waren dann zwar noch ein paar E-Mails oder Austausch online notwendig, aber die waren eigentlich von Anfang an interessiert. Ja.
Und halt auch, ja, es ist schon was anderes, wenn man eine Band sieht und die dann anspricht, wie wenn man sie hört und dann anschreibt, oder? Wenn man gleich ein Gesicht dazu hat, oder wie
ja, hast du genau, das erlebt? Ja, genau. Also speziell bei der Band ging es mir so, ich habe die vor einigen Monaten live gesehen. Und zwar war das im Fauststudio in Scheer. Die haben auch ganz sporadisch Konzerte, ziemlich, ich sag mal, undergroundig angelegt. Also das kriegt man eigentlich nur so über den Inner Circle mit. Ich habe es damals mitbekommen, weil die zweite Band, die dort gespielt hat, Das Hobos aus München, die sind so in meinem erweiterten Freundeskreis. Und da bin ich eben damals nach Scheer gefahren. Das ist in der Nähe von Sigmaringen. Man kennt es, glaube ich, von dem Klangbad-Festival, das es leider nicht mehr gibt. Und ja, da haben mich die eigentlich gleich beim ersten Mal überzeugt. Und dann, ja, dann sind die da auf dem About Pop Festival in Stuttgart rumgelatscht, die zwei. Und dann habe ich, ja, dann habe ich meinen Mut zusammengenommen, habe die einfach mal angequatscht.
Und das, jetzt spielen sie auch am Freitag oder am Samstag?
Zweilaster spielt am Samstag. Und was vielleicht noch ganz witzig ist, davor spielt Jonas Bolle, ebenfalls aus Stuttgart, also quasi am Samstag ein kleines Stuttgart-Line-up. Und der, also beide haben auch diesen August bei der Klinke im Merlin Kulturzentrum in Stuttgart gespielt. Und von daher finde ich das ganz eine gute Kombination. Die kennen sich tatsächlich auch, Jonas Bolle und Zweilaster.
Die Stuttgarter Szene mal zu Gast in Tübingen. Was gefällt dir an Zweilaster? Was hat dich bei denen besonders angesprochen? So, was dich so fasziniert und warum du sie hier haben wolltest?
Also die zwei sind auch privat ein Paar, soweit ich mitbekommen habe. Und die haben einfach eine ziemlich, ja, die strahlende Energie aus, die beide auf der Bühne. Also, und für mich wirkt es, als ob die da ziemlich spontan agieren bei ihren Live-Auftritten. Das wirkt alles sehr roh, aber schon mit viel Energie, die da einfach aufs Publikum rüberkommt. So die spartanischen Ansprachen der Band sind ja irgendwie witzig, mit einem Augenzwinkern, und man kann die irgendwie gar nicht so wirklich greifen, die zwei, aber trotz allem rocken die. Also das ist einfach, ich finde es speziell, wie die beiden auch dann beim Live-Auftritt miteinander interagieren. Also das Schlagzeug, sie spielt Schlagzeug, er spielt Gitarre, beide singen, und das ist so eine schöne Interaktion von den beiden.
Du hast im Vorgespräch off-air gesagt, das würde gut in so einen Kunstkontext passen. Warum meinst du das?
Ja, genau. Mich erinnert das so ein bisschen an die 80er Jahre Post-Punk-Szene, wo ja auch viele Akteure, viele Bands jetzt nicht unbedingt von der Musikschule, sondern eher aus der Kunsthochschule kamen und sich die Musikinstrumente Learning by Doing beigebracht haben. Und ähnlich ist es zumindest bei der Schlagzeugerin, die hat sich das wohl selber angeeignet. Und wenn ich es richtig weiß, dann studiert die wohl auch Kunst. Und ich finde, das kommt bei dem ganzen, ja, wie die auch visuell rüberkommen, die beiden, von ihrer Haltung, finde ich, passt es sehr gut in die Chathalle.
Welche Assoziation weckt der Name, der Bandname bei dir?
Ja, das ist, der Name ist natürlich erstmal verwirrend. Ich weiß auch gar nicht, wie es zu dem kam. So tief stecke ich da nicht drin, oder ob das einfach eine spontane Idee war. Das kann natürlich vielfältig interpretiert werden von Laster her, also nicht vom Fahrzeug, sondern Laster, die man eben hat. Oder ja, dann sind die eben zu zweit. Aber was sie damit genau sagen wollen, weiß ich nicht. Wissen sie vielleicht selber nicht, keine Ahnung.
Aber man kann eben auch an einen Lastwagen denken.
Genau, ja.
Ich würde sagen, Zeit reinzuhören in zwei Laster. Ist ja auch Laster groß geschrieben dann, gell, von dem her.
Ja.
Sie haben ein Album gemacht, Bellend bin ich aufgewacht. Und daraus gibt es hier, hast du einen besonderen Favoriten?
Ich finde eigentlich fast alles gut.
Dann liegt hier auf Sonnenbrille.
Passt.
Zwei Laster am Samstag, 3. September beim Schetthallen Sommerfest. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit Musik von Jonas Bolle war das gerade. Schuld und Scham hieß dieser Song und Jonas Bolle tritt auf im Rahmen des Schetthallen Sommerfestes am kommenden Wochenende, 2. und 3. September. Das Stuttgart-Paket ist auf den Samstag terminiert. Jonas Bolle, was kannst du uns noch über den sagen? Tommy Schmidt hier als Repräsentant des Schetthallen Sommerfest-Orga-Teams.
Der Jonas Bolle, der kam nach Zweilaster ins Boot und die kennen sich wohl auch, Stuttgarter Szene. Über den kann ich nicht allzu viel sagen. Er ist ein Performer und Musiker, der Solo auftritt. Seine Musik wird elektronisch live generiert und er hat so eine Art Storytelling, Sprechgesang, wo er auf Deutsch, ich glaube in erster Linie auf Deutsch, seine bisweilen poetischen Texte vorträgt. Und das kann sphärisch sein, das kann aber auch mal mit einem straighten Beat vorwärts gehen. Und er wird quasi den Samstag drinnen auf der Bühne eröffnen mit seinem Set. Und ja, ich find's schön, dass da zwei Stuttgarter Künstler an einem Abend auftreten. Und lustigerweise haben die auch beide eben schon diesen August bei der Klinke gespielt.
Also Jonas Bolle und Zweilaster sind das Samstagsprogramm. Dann schauen wir vielleicht auch nochmal auf den Freitag oder auch auf die Kunst, je nachdem. Worauf hast du mehr Lust? Die Kunst gibt es ja das ganze Wochenende zu sehen. Die Live-Musik ist ja immer dann tageswechselnd.
Ja, die Kunst steht natürlich beim Schetthallenverein im Vordergrund. Zeitgenössische Kunst. Und dann, ich kann zwar als Fan mehr zur Musik erzählen als zur Kunst, wobei ich natürlich auch Kunstfan bin. Aber ja, dann machen wir doch jetzt mal
das
Kunstprogramm zwischendrin.
Das Herzstück.
Das Herzstück der Schetthalle. Darum geht es eigentlich im Kern, um Kunst und Kunstvermittlung, um einen niederschwelligen Zugang zu Kunst, zu zeitgenössischer Kunst, um einfach auch Leute da in die Ausstellungen zu locken, die eigentlich da nicht so viel Bezug haben. Darum wird ja auch das Ganze in ein Sommerfest gepackt, wo es auch noch neben der Kunst andere Anreize gibt, Essen, Musik und so weiter. Und die Ausstellungen, es gibt drei KünstlerInnen. Zum einen Uwe Petruch, der wird Herbarien ausstellen, also gesammelte Pflanzen, um an eine Zeit zu erinnern, in der es keine Enzyklopädien oder gar Wikipedia gab, um Wissen über Botanik zu vermitteln. Und das wird natürlich sehr filigran sein, was der da zeigt. Der zweite Künstler ist Carlo Weiß aus Tübingen. Der wird plastische Arbeiten vorstellen, die aus eingeschmolzenem Zinngeschirr gegossen werden oder eben auch aus Holz. Und das sind eben dreidimensionale Objekte aus Zinn und oder Holz, die er da präsentieren wird in der Ausstellung. Und das gibt natürlich ein schönes Gegengewicht zu den filigranen Herbarien, sage ich jetzt mal. Und die dritte Künstlerin, die ausstellt, ist Silvia Burkhardt. Die wird vertreten durch die Galerie Frenzel. Und die wird farbenprächtige Kunst, die im weitesten Sinne an Pop-Art erinnert, in großformatigen Bildern ausstellen. Wie das Ganze dann in den Räumlichkeiten verteilt ist, da bin ich jetzt nicht im Bilde, aber da kann man sich ja dann vor Ort ein Bild machen. Und ja, Tagsüber gibt es den Kunsthandwerkermarkt, der bei gutem Wetter natürlich draußen stattfinden wird, der unter anderem von Kuhne organisiert wird. Und von, einen Moment, ein Name ist noch wichtig. Das muss ich nochmal nachgucken, können wir später nochmal. Ja.
Genau, Kunsthandwerk, das heißt auch irgendwelche lokalen HandwerkerInnen, Firmen.
Genau, Produkte. Denen wird da ein Raum gegeben, um ihre Sachen bestenfalls bei gutem Wetter vor der Schetthalle draußen im Hinterhof auszustellen.
Hast du die Kunst von den ausstellenden KünstlerInnen schon selber auch gesehen?
Ich habe es bisher nur online gesehen, noch nicht in echt.
Also Pop-Art, Zinnsoldaten, nein, Zinn, geschmolzene Zinnspiele und die Herbarien. Sind es gezeichnete Pflanzen oder ist da auch dann wirklich echtes Pflanzen, organisches Pflanzenmaterial dann dabei?
Ich denke, das wird organisches Pflanzenmaterial sein, das in irgendeiner Form konserviert ist und eben ausstellungsgerecht aufbereitet ist.
Könnte ja auch nicht konserviert sein und dann dem Verwesungsprozess, das gibt es ja auch in der Kunst.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit.
Also Herbarienpflanzen, welche Art, weißt du auch nicht, oder?
Bin ich jetzt nicht genau im Bilde, was da geboten ist. Der Uwe Petruch, soweit ich informiert bin, ist im echten Leben Arzt und in seiner Kunst ist er, glaube ich, vielfältig aufgestellt. Das ist das, was da jetzt gezeigt wird, ist nur eine Seite seiner künstlerischen Tätigkeit.
Sind die KünstlerInnen dann auch anwesend?
Die sind anwesend. Das gehört auch zum Konzept, dass man mit den KünstlerInnen in Dialog tritt, dass man die zu ihrer Kunst befragen kann, dass man sich mit denen austauschen kann. Das ist ja auch ein Anliegen der Schetthalle, dass man da einfach auch Leute zusammenbringt in diesem Kontext des Sommerfestes und eben auch für die Zukunft neue Sachen generiert, dass vielleicht andere Künstler, die interessiert sind, dort mal auszustellen, auftauchen, sich einbringen, in Dialog treten. Dafür ist das Sommerfest auch gedacht.
Du als Kunstfan, was gefällt dir so am besten?
Also von den drei Sachen trifft jetzt eigentlich nicht so genau meinen Geschmack. Was mich sehr interessiert, sind diese Herbarien. Da bin ich total gespannt, was der Uwe Petruch da macht.
Also jenseits von Geschmack und Bewertung, kannst du ja trotzdem nochmal ein bisschen deinen persönlichen Geschmack skizzieren.
Also mir gefällt konkrete Kunst, da bin ich auch immer wieder mal mit dem Kunstmuseum Reutling konkret als Buchgestalter tätig. Und dann bin ich auch ein Fan von Fotoausstellungen, die ja auch rar gesät sind hier im Süden.
Konkrete Kunst, was ist das nochmal genau?
Das ist die sehr konkrete Kunst, die eigentlich nur auf das reduziert sein will, was sie abbildet. Linien, Flächen, Farben, ohne damit einen tieferen Sinn ausdrücken zu lassen, was nicht heißt, dass da nicht auch ein Konzept dahinter steckt. Also die Kunst will eigentlich auf sich selbst reduziert sein, ohne dass da noch jemand groß was reininterpretieren soll oder muss.
Und es geht auch nicht um konkrete Gegenstände, aber schon um konkrete, ja, Bildgefüge.
Genau, das können Bilder sein, das kann Fotografie sein, das können Installationen sein, Objekte. Das ist jetzt nicht auf eine Kunstform reduziert, sage ich mal.
Und muss man da auch beim Betrachten dann sich zügeln mit Interpretation?
Natürlich passiert auch da, je nachdem, was genau ausgestellt wird, passiert natürlich auch was mit dem Betrachter. Und das ist natürlich auch gewollt, wenn der Betrachter mit dem Kunstwerk in Dialog tritt, aber so von seiner Herangehensweise, der Künstler, verstehe ich das so, dass die da wirklich sehr systematisch vorgehen, ohne da viel reininterpretieren zu wollen.
Und was reizt dich selber daran? Was gefällt dir an der konkreten Kunst?
Das wirkt alles total arbeitsintensiv. Also viele Kunstwerke, wenn man die sieht, die sind so akkurat und die lassen den Entstehungsprozess, der dahinter steht, der riesige Arbeitsaufwand, die Zeit, die da reinfließt, lassen die ja ahnen. Und ich glaube, darum strahlen diese Kunstwerke ja oft so was Kontemplatives aus.
Und was hast du gemacht bei der Buchgestaltung dann? In welcher Form warst du daran dann auch an der künstlerischen Produktion ja auch beteiligt?
Ja, wobei ich als Buchgestalter nimmt man sich da ja zurück, weil ja es steht die Kunst im Vordergrund, die dann natürlich adäquat abgebildet sein soll in so einem Ausstellungskatalog. Und natürlich der Text, der die Information dazu liefert, der gut lesbar sein soll. Also als würde ich jetzt nicht als künstlerische Tätigkeit bezeichnen.
Aber das ist eher so ein Layout und solche Sachen, oder was machst
genau,
du da?
Genau, die Layouts der Bücher, dafür bin ich dann in dem Fall zuständig. Und ja, das passt eigentlich auch wieder zur konkreten Kunst, weil so Buchlayouts ja auch relativ streng sind. Gerade so im Kunstbereich, man denkt, ach, da kann sich der Gestalter austoben, das ist ja Kunst, aber genau das Gegenteil ist der Fall.
Wieso? Was heißt das? Gibt es da so klare Vorgaben, denen das entsprechen muss?
Ja, das vielleicht nicht. Es gibt auch Buchverlage, die da vielleicht ein bisschen experimenteller dran gehen, auf jeden Fall. Aber unterm Strich sind diese Ausstellungskatalog natürlich eine Konservation der Ausstellung, die nach ein paar Monaten wieder weg ist und der Katalog bleibt. Und der soll natürlich in erster Linie möglichst klar abbilden, was bei der Ausstellung geboten war.
Und ja, wie viel Freiheit hast du da? Oder irgendwie entsteht das Konzept dann oder ist dann ein Kurator dann quasi der Maßstab?
Ja, der Kurator, der die Ausstellung macht, der hat natürlich schon auch eine gewisse Vorstellung, wie der Katalog zu seiner Ausstellung auszusehen hat. Und das passiert eigentlich in einem Dialog. Meistens geht es in der Entwurfsphase ein paar Mal hin und her, bis dann beide Seiten mit dem Layout glücklich sind.
Und worauf kommt es für dich an? Was ist dir wichtig dann?
Also mir ist, ich persönlich habe ein Faible für Typografie. Also ich arbeite auch gern nur mit Text, ohne Bilder. Bei Kunstbüchern ist es natürlich eine schöne Kombination aus tollen Bildern und Text. Und ja, ich mag schon, mir kommt es schon auf eine gute Konzeption des Gesamtkatalogs an, dass der irgendwie auch, ich sage mal, vielleicht von der Haptik oder von seiner Umschlaggestaltung, von den Materialien, vom Papier, dass das auch irgendwie mit den Kunstwerken und der Ausstellung korrespondiert.
Typografie ist ja auch ein riesiges Feld.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier noch aufmachen
können. Ach, das machen wir jetzt auch. Also du hast mich schon gelockt. Also wir reißen es an, ne? Und kommen dann wieder zurück zum eigentlichen Thema. Aber ja, da geht es ums Lettering vor allem, um die Schriftbild, oder?
Ja, gerne.
Was gehört da alles dazu?
Da geht es darum, wie man den Text in einem Buch organisiert, welche Schrift man auswählt, wie man die Inhalte strukturiert mit Headlines, mit Zwischenüberschriften. Und dann muss man da natürlich ganz unterschiedliche Komponenten zusammenbringen. Fußnoten, Bildunterschriften. Und das Ganze soll dann natürlich irgendwie auch gut aussehen. Durchgängig über bis zu 200 Seiten oder so.
Und da will eine gute Grundschriftart gewählt sein auch, oder? Wie viel Zeit kannst du damit verbringen?
Gut, ich mache das jetzt schon einige Jahre und da gibt es natürlich Erfahrungswerte, da gibt es Favoriten. Es gibt natürlich auch immer neue, innovative Schriften, aber da müsste jetzt vielleicht der Jonas List dazu interviewt werden, der ist von der jüngeren Grafikdesigner-Generation. Ich habe da schon so meine Klassiker, versuche aber nicht zu verstaubt daherzukommen.
Und was sind so No-Gos? Da kann man ja auch viel falsch machen, was erst auffällt, wenn es dann, wenn es dann da ist oder so auch.
Ja, so das. Ein No-Go ist vielleicht, dass man niemals die Arial verwendet, sondern wenn es in die Richtung gehen soll, die Helvetica.
Also das ist schon gleich ein sehr konkreter Tipp. Ja. Also da hat man da auch so seine Hassschriften. Ja,
das Hassschriften ist vielleicht zu viel gesagt, aber die man einfach schon im Vorfeld aussortiert hat.
Und auch mehrere verschiedene Schriftarten miteinander zu kombinieren, ist das auch?
Ja, genau, das ist eigentlich gängig, mache ich auch gern. Man nimmt ganz oft eine Serifenschrift und eine Nicht-Serifenschrift. Also ja, ich mit mehr Fachausdrücken werfe ich jetzt nicht um mich hier in dem Kontext.
Also es sind so noch nicht ornamentale Sachen, aber doch irgendwelche Zacken am
Rand. Ja, genau. Rand. Zum Beispiel ganz bekannt ist natürlich die Times New Roman. Das ist eine klassische Serifenschrift.
Die dann, heißt es, also so im Journalismus haben wir uns ja auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was Lesbarkeit angeht, ist Serifenschriften schwerer?
Nee, also aus der Historie her sind eigentlich die Bücher eher in Serifenschriften gesetzt worden, aber ich glaube so in aktuellen Entwicklungen differenziert man da nicht mehr wirklich. Also das gibt natürlich auch Antiqua-Schriften, Nicht-Serifenschriften, die sehr gut lesbar sind. Ja.
Und da kommt es dann eher wahrscheinlich auch nochmal auf Zeilenabstand und sowas an. Auch,
ja, genau, ja? Das sind dann so die gestalterischen Details bei Typografie und Buchgestaltung. Ja.
Und entsprechende Programme gibt es da ja auch wahrscheinlich verschiedene, oder haben sich da auch manche durchgesetzt, so was Layout bei dir angeht?
Der Klassiker ist natürlich Adobe InDesign. Aber es gibt auch Alternativen, wie zum Beispiel den Affinity Publisher, der wesentlich günstiger ist. Aber man muss sich halt in einem neuen Programm einarbeiten. Und das InDesign, das benutzt man halt seit Jahr und Tag.
Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Genau, ja, dann auch. Auch da.
So, das war der Exkurs zum Layout und Buchdruck, Kunstdruck. Und jetzt kommen wir zurück zum Schetthallen Sommerfest, 2. und 3. September. Ich würde sagen, Zeit für das Programm vom Freitag. Da haben wir ja auch noch Live-Musik.
Genau, das passt jetzt gut mit dem Freitag. Da kann ich jetzt nämlich noch mal den Faden von vorhin aufnehmen. Es geht auch am Freitag schon um 15 Uhr los. Da gibt es einen Kunstworkshop, der sich nennt Himmelsteich. Ich weiß leider nicht, was genau da geboten ist, aber das Ganze ist initiiert von Sarah Dolde. Das war der Name, der vorhin entfallen ist. Sie ist auch im Organisationsteam. Sie ist Kunstvermittlerin und sie macht diesen Kunstworkshop und wie gesagt ist eben auch bei der Organisation der bildenden Künste beim Schetthallen Sommerfest eigentlich die Hauptverantwortliche, neben Kuhne online. Und ja, das ist eben der Workshop Freitagnachmittag, und dann werden Freitagnachmittag DJs auflegen. Am Freitag wird das FAK aus Tübingen, feministisches Auflegekollektiv, mit den beiden DJs Sappho. Sie legt feministischen Hip-Hop und Indie auf. Und dann ist noch DJ Milena. Sie legt Indie und Garage auf. Das ist das Nachmittagsprogramm draußen. Ja, und abends geht's dann mit den Live-Acts drinnen weiter. Da wäre zum einen MC Mara. Ich glaube, sie kommt aus Freiburg. Sie ist eine relativ junge Hip-Hopperin. Sie macht Queer-Feminist-Rap. Und danach spielt O'Nico. Er ist aus Dresden. Und ja, ich würde mal sagen, das ist so eine Art One-Man-Band, der alles in einer Person ist: Schlagzeuger, Gitarrist, Percussionist, bedient die Electronics. Der ist so eine Mischung aus One-Man-Band und Singer-Songwriter.
Das genau. Programm am Freitag, das Live-Programm am Freitag, und das haben wir jetzt hier auch aufliegen, ein Song von MC Mara, queer-feministischer Rap, beim Sommerfest am Freitag in der Schetthalle. MC Mara, Zu viel. Oh, Nico war das, und der spielt am Freitag, dem 2. September beim Schetthallen Sommerfest. Tommy Schmidt ist in der Orga dabei und wir blicken noch auf das DJ-Programm vom Freitag. Samstag. Vom Samstag, genau. Freitag haben wir es ja schon
genau,
geklärt.
Freitag haben wir vorhin schon kurz angerissen. Und am Samstag geht es ebenfalls um 15 Uhr los. Hoffentlich bei gutem Wetter. Und dann sind die DJs draußen vor der Schetthalle. Und da ist die Drehscheibe Tübingen, DST. für die Musik zuständig. Da bin ich ja auch als DJ aktiv und auch so ein bisschen als Grafiker. Kann ja nicht nur Kunstbücher machen. Und den Anfang macht Claire C. Sie legt Soul, Funk und Hip-Hop auf. Das wird so von 15 bis 17 Uhr gehen. Danach bin ich dran. Ich werde DJ Gneon. Ich werde Post-Punk, bisschen wavige Sachen, vielleicht bisschen dubbige Sachen so in dem Bereich auflegen. Werde mich da nicht zu sehr auf irgendwelche Genres beschränken. Und nach mir ist dann noch Global Taste Project alias Eve an den Plattentellern. Und ja, wie der Name schon sagt, das wird wahrscheinlich ein sehr globales Set werden vom Eve mit, ich vermute mal, Cumbia, Dub etc.
Gneon, wo kommt dein DJ-Name her?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich hatte bei meinen alten Kumpels im Allgäu den Nickname Gnie bekommen. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Und irgendwie hatte ich zur selben Zeit auch, ging es bei mir so mit dem DJing los, damals noch als reiner Hip-Hop-DJ. Und dann war eigentlich relativ schnell mein Spitzname auch mein DJ-Name, DJ Gnie. Und als ich dann nach Tübingen kam, und da hat es mit dem Auflegen auch wieder Fahrt aufgenommen. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich nicht so viel gemacht habe als DJ. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt neuer Ort. Jetzt will ich meinen DJ-Namen auch so ein bisschen anpassen. Und dann habe ich einfach noch, weil es quasi wieder losging, das On dahinter gehängt. Also so kam eigentlich die Idee zu dem Gneon.
Gneon und Drehscheibe Tübingen, das steht natürlich für reines Vinyl auflegen. Ja? Kannst du dazu noch mal ein bisschen zum Konzept und zur Philosophie der Drehscheibe was sagen?
Genau, die Drehscheibe Tübingen, das sind wirklich alles Vinylliebhaber, die allesamt mit Platten auflegen. Das wurde Ende 2018 ins Leben gerufen von Timo Wetzel. Und der hat mich angesprochen, ob ich Bock habe, da irgendwie für die Grafik was zu machen und mich natürlich auch als DJ einzubringen. Und ich habe dann auch tatsächlich, weil es am Anfang noch gar nicht so leicht war, jetzt jemanden zu finden, der den ersten Mix macht für die Mix-Serie, die es ja auf heardis.at zu hören gibt. Mittlerweile sind da über 30 Mixe von Tübinger DJs. Und dann habe ich quasi den allerersten Mix gemacht, 2018. Ja, und dann kamen da mehr oder weniger DJ-Mixe über alle Genres hinweg, stilübergreifend. Fast im Monatsrhythmus gab es neue Mixe aus unserem Freundeskreis, aus dem erweiterten DJ-Umfeld. Ich glaube, einige, die Mixe abgeliefert haben, die sind schon gar nicht mehr in Tübingen. Aber der Großteil der Leute, die bei der Drehscheibe Tübingen aktiv ist, die leben hier, die legen unter dem Label, unter anderem unter dem Label DST, an verschiedenen Orten auf, zum Beispiel im Willi, zum Beispiel im Freistil-Biergarten, aber auch andernorts. Und ja, und das ist eigentlich eine schöne Gemeinschaft von ja, Vinylfreaks.
Was gibt dir das, Platten sammeln und auflegen? Also ist ja, das eine ist ja sammeln für das Regal oder fürs Home-Listening und das andere ist dann hier das Auflegen vor Publikum, wo man manchmal dann ja auch Tanzdruck hat.
Ja, ich bin schon ewig am Platten kaufen, hab's auch nie ganz aufgehört. Und ja, klar, das ist das übliche Klischee. Man mag das Haptische. Man hat ein schönes, großes Cover. Oft genug sind die Plattencovers an sich eigentlich kleine Kunstobjekte, an die mit einer speziellen Liebe herangegangen wird. Das kann halt ein JPEG, ein quadratisches im Internet nicht wirklich wiedergeben, was so manche Plattengestaltung kann. Und ja, aber ich mag am Auflegen mit Vinyl eigentlich inzwischen auch, also früher war es einfach das Medium der Wahl. Ich bin da nie in das Digitale eingestiegen, weil das auch zu der Zeit war, als ich nicht allzu viel aufgelegt habe. Sonst hätte es mich vielleicht auch interessiert, mal die Traktorgeschichte anzugehen oder mit CDRs aufzulegen. Also generell bin ich da nicht abgeneigt. Aber irgendwie blieb ich beim Vinyl. Und was mir inzwischen total viel Freude bereitet beim Auflegen, ist einfach, dass es ein analoges Geschäft ist. Also da hast du wirklich Technik, die du auch irgendwie beherrschen musst. Die zwei Teller, den Mischer. Und ja, man hat ja inzwischen, jeder hat seinen Job, wo er wahrscheinlich am Rechner arbeitet. Und da will ich eigentlich nicht bei der Freizeitbetätigung DJing auch nur am Rechner stehen. Das macht einfach Spaß, damit analogen Equipment zu hantieren.
Drehscheibe Tübingen, Tommy Schmidt, Knie on. Und ein weiteres Projekt von dir erwähnen wir noch ganz am Ende. Das ist die Listening Pleasure-Reihe. Da geht es ja auch um den Genuss eines Albums in voller Länge.
Ja, genau. Das ist die Listening Pleasures, die im Club Voltaire einmal im Monat stattfinden. Das war quasi so eine Corona-Idee von mir. Das habe ich mir in der Corona-Pause irgendwie ausgedacht. Also sowas gibt es natürlich auch andernorts, zum Beispiel in Stuttgart oder München. Da gibt es solche Reihen, wo ein komplettes Album am Stück vor Publikum abgespielt wird. Und ja, ich habe mir gedacht, sowas fehlt eigentlich hier. Und es gibt ja so viele Plattenfans auch in Tübingen, da könnte das eigentlich ganz gut ankommen. Und als ich dem Club Voltaire das Konzept vorgestellt habe, war der eigentlich relativ schnell da im Boot und sehr angetan. Und ja, wie gesagt, man trifft sich bei einem Kaltgetränk entspannt, setzt sich da rein. Dann sind es immer andere Protagonisten, die die Platte vorstellen. Jeder darf natürlich die Platte selber auswählen, die er vorstellt. Das ist immer ganz spannend, was die Leute dann mitbringen. Und ja, man hört sich dann am Stück die Platte an. Im Vorfeld wird der oder diejenige, der die Platte mitbringt, dazu zum Künstler, zu den Künstlerinnen, zur Band was erzählen. Mal mehr, mal weniger. Es gibt dann auch teilweise Dia-Vorträge oder halt Slides, die gezeigt werden. Also manche machen sich auch relativ viel Aufwand und es ist total spannend, was man dann zu der Platte und zu den Künstlern, bevor man die Platte anhört, noch zusätzlich erfährt. Und ja, es ist natürlich auch so ein Ding für Vinyl-Fans.
Und die Reihe geht weiter am 10. Oktober, 7. November, 5. Dezember im Club Voltaire Listening Pleasures LP, so wie das Vinyl der Longplayer ja heißt. Vielen Dank, Tommy, dass du da warst. Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte. Vielleicht gibt es ja dich oder die Drehscheibe oder die Vinyl-DJs auch mal hier im Radio. Gerne willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, das ist auch eine schöne Idee, dass vielleicht die Drehscheibe mal eben bei der Wüstenwelle spielt. Und ja, danke, dass ich auch noch über das Schetthallenfest hinaus ein bisschen was über mich erzählen konnte.
Sehr gerne. Und Schetthallenfest 2. und 3. September, jeweils ab 15 Uhr auf dem Schlachthofgelände. Das war's Lokalmagazin live am Montagvormittag 10 bis 12 und Wiederholung nochmal Samstagmorgen 6 bis 8. Alle Wortbeiträge, auch dieses Interview in voller Länge nachzuhören und auch dauerhaft herunterladbar auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's am kommenden Freitag. Dann zu Gast Elke Gold von der hier lokalen Genossenschaft Teilauto. Also Carsharing ist Teil des Interviews nächsten Freitag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.